Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört, also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich finde es mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Herzens-Podcast-Projekt Starke Frauen. An meiner Seite die einzigartige, wundervolle Kim Seidler.
Und an meiner Seite die großherzige, ebenso einzigartige, herzlichste, herzvollste Katrin Jakob.
Ach, es geht runter wie
Katrin. Mhm. Heute wird es mal wieder medizinisch, richtig?
Ganz genau, um nicht zu sagen, es wird blutig.
Oha, brauchen wir eine Triggerwarnung?
Nee, keine Sorge. Es geht nicht um vergossenes Blut, sondern um jenes, das wir alle in uns tragen und mit uns herumtragen, ohne dass wir natürlich auch nicht leben können. Also durch die Adern und Venen eines erwachsenen Menschen fließen um die 5 bis 6, manchmal bis zu 7 Liter Blut. Das entspricht dann um die 70 bis 80 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Kleines Nerdwissen. Grüße gehen raus an Daniel, der das alles zusammengestellt hat. Und wir wissen alle natürlich sehr gut, dass Blut das Lebenselixier des Menschen ist und für uns ebenso lebensnotwendig. Hast du eigentlich schon mal Blut gespendet, Kim?
Ich habe Rollvenen.
Oh, okay. Das beantwortet die Frage.
Ärzte und Arzthelferinnen nicht so gerne. Mhm. Und normalerweise beim 4. Mal stechen werde ich dann auch ohnmächtig.
Okay. Also du bist eine super Kandidatin fürs Nichtspenden. Also ich habe auf jeden Fall nur einmal gespendet, aber weil mein Blutdruck auch so niedrig ist. Also ich habe zwar tolle Venen und man findet die gut, also die rollen auch nicht weg. Aber es hat so ewig gedauert. Ich habe da so, also bis da überhaupt mal so 300 bis 400 Milliliter rauskam, weil mehr darf man ja sowieso nicht spenden, also mehr als 500 Milliliter. Das hat gedauert und meine Tante saß neben mir, die hat einen relativ hohen Blutdruck und die war irgendwann schon fertig und guckte dann so um die Ecke, so liegst du immer noch da? Ja, sorry. Aber dieses einmal Blutspenden, das hat immerhin dazu geführt, dass ich weiß, welche Blutgruppe ich bin. Und zwar habe ich eine Blutgruppe, die jeder haben kann. Ich bin sogenannte Universalspenderin. Weißt du, welche Blutgruppe das ist?
Ja, also das ist das Einzige, was ich, glaube ich, im Biounterricht noch behalten habe und mitgenommen habe aus dem Biounterricht. Das ist null,
richtig,
oder?
Genau. Ich bin null positiv, wie sollte es anders sein? Aber vielleicht kommen wir später nochmal dazu, warum das wichtig ist. Heißt aber im Umkehrschluss, ich kann nur null empfangen, aber wenn du A, B oder null bist, dann könntest du auch null empfangen. Also Nuller können nur null empfangen. Das ist ein bisschen gemein, aber egal, so ist das nun mal.
Okay, bevor wir jetzt aber wieder ganz abschweifen, ja. Katrin, jedenfalls ist die medizinische Forschung zu unserem Lebenselixier ebenso lebensnotwendig, weil natürlich damit zusammenhängende Krankheiten bestimmt und auch geheilt werden können. Wir haben ja bereits vor kurzem die Kinderärztin Ingeborg Sülm-Rappoport vorgestellt, also 245, die sich als Neonatologin vor allem mit der Neugeborenenmedizin beschäftigte und damit zahlreiche Leben retten konnte und dank ihrer bleibenden Errungenschaften immer noch auch rettet. Mhm. Und heute stellen wir euch eine Frau vor, deren wichtigste Forschung bereits vor der Schwangerschaft ansetzten, nämlich im Körper der Mutter. Und auch diese Forschung retten nach wie vor Leben.
Genau. Heute geht es um die britische Ärztin und Hämatologin Lucy Wills und deren Lebenswerk. Hämatologin, ihr fragt euch, was ist das eigentlich? Manche von euch kennen vielleicht den Ausdruck Hämatom als Fachbegriff für einen Bluterguss. Und so bedeutet Hämatologie, wir zitieren Wikipedia, von Altgriechisch Heima, Blut, und Logos, Lehre, die Lehre von der Physiologie, Pathophysiologie und den Krankheiten des Blutes sowie der blutbildenden Organe, Zitat Ende. Dabei möchten wir nochmal vorausschicken, warum zitieren wir Wikipedia? Wir sind keine medizinischen ExpertInnen oder gar ÄrztInnen und können euch hier erstens nur Einblicke geben und zweitens keinerlei medizinische Empfehlungen aussprechen. Bitte behaltet dies im Hinterkopf und fragt im Zweifel euren Arzt, eure Ärztin oder in der Apotheke oder in einer anerkannten medizinischen Einrichtung mit wie dem Robert-Koch-Institut zum Beispiel.
Ja, das zu erwähnen ist immer wichtig, der Disclaimer, denn gerade in heutigen Zeiten kursieren ja alle möglichen Informationen und leider auch Desinformationen zu medizinischen Themen. Und ja, wir wissen, Wikipedia ist keine Quelle. Den Hinweis auf die Bedeutung konkreter medizinischer Forschung können wir nicht oft genug betonen und können hier auch nochmal auf die chinesische Pharmakologin und Nobelpreisträgerin Tu Youyou Folge 182 verweisen. Also, wenn ihr also in irgendeinem Video oder Blogbeitrag etwas zu Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln lest oder hört, klärt es vor der Einnahme mit dem medizinischen Personal eures Vertrauens bitte ab. Denn um Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel wird es hier im weitesten Sinne auch gehen. Doch, wir rollen das Feld heute mal wieder von hinten auf, auch wenn wir dieses Mal keine so ganz ausführliche Lebensgeschichte für euch haben. Aber Lucy Wills ist trotzdem sehr spannend. Liebe Katrin, oder?
Ja, absolut. Wie ging es los? Wir schreiben das Jahr 1888. Das Jahr enthält nicht nur dreimal die Ziffer 8, sondern ist auch das sogenannte Dreikaiserjahr, in dem der Thronfolger des Deutschen Reichs, Friedrich III., nach nur 99 Tagen Regentschaft an Kehlkopfkrebs verstarb. Damals ging der Thron also innerhalb eines Jahres vom Großvater Wilhelm I. über Sohn Friedrich III. Auf den Enkel Wilhelm II. Über. Ich mache das vor allem wegen dir so ausführlich, Kim, weil ich weiß, wie sehr du als unsere Adelsexpertin auf Königinnen, Königinnen-Geschichten stehst. Also, ne?
Heute haben wir es
aber wirklich. Der kleine Ausflug sei gestattet, ihr Lieben. Übrigens, Wilhelm II. War außerdem mütterlicherseits Enkel der berühmten britischen Königin Victoria, die wir auch schon mal besprochen haben, und zwar in Folge 130. So, und in dieses bewegte Jahr des viktorianischen Englands wurde Lucy Wills hineingeboren als drittes von vier Kindern ihrer Eltern. Sie hatte noch ihren älteren Bruder Leonard oder Leonard Johnston Wills, ihre ältere Schwester Edith sowie ihren jüngeren Bruder Gordon. Und Lucys Geburtstag war der 10. Mai 1888 in Royal Sutton Coldfield, einer Stadt von heute etwa 100.000 EinwohnerInnen, die inzwischen verwaltungsmäßig zur Stadt Birmingham gehört. Also haben wir es auch geografisch eingeordnet. Nach London ist sie die zweitgrößte Stadt des Vereinigten Königreichs, die damals vor allem als bedeutende Industriestadt galt.
Perfekt. Davon profitierte auch die Familie Wills, denn Lucys Vater William Leonard Wills übernahm vom Großvater eine Werkzeugfabrik, was der Familie ein gutes Auskommen sicherte. Einkommen, Auskommen. Besonders Lucys Urgroßvater, väterlicherseits, der ebenfalls William hieß und hauptberuflich Anwalt war, hatte sich bereits der Wissenschaft verschrieben, besonders der Meteorologie, und schrieb wissenschaftliche Abhandlungen in diesem Bereich. Vater William interessierte sich insbesondere für die Natur, Zoologie, Botanik, Geologie und andere Naturwissenschaften. Ein Multiasser. Multisasser. Lucys Mutter Gertrude, meine Oma hieß auch übrigens Gertrude.
Wirklich jetzt?
Gertrude Annie Wills, geborene Johnston, war dagegen die Tochter eines bekannten Arztes aus Birmingham, James Johnston. Ich hoffe, ihr kommt noch mit. Das klingt jetzt so, als würden wir hier die Männer alle preisen wollen, aber damals war ja nun mal die gehobene Bildung häufig Männersache. Und wir wollen das Positive daran mitnehmen. Auch Lucy, ihr könnt es euch jetzt denken, entwickelte ein sehr großes Interesse für Naturwissenschaften und Medizin. Sonst würden wir sie hier auch nicht vorstellen.
In der Tat, genau. 1888, das klingt jetzt so weit weg, aber Lucy war damit nur 18 Jahre älter als beispielsweise die 1906 geborene Comic-Übersetzerin Dr. Erika Fuchs, die wir vor kurzem vorgestellt haben. Also nur weil das sozusagen ein paar Jahre um den Jahrhundertwechsel ist, klingt das irgendwie ein bisschen weiter weg. Aber während Erika es ja schaffte, einen hart erarbeiteten Doktortitel zu erwerben, hatte Lucy das Glück einer wissenschaftlich interessierten Familie und die sich wandelnde Gesellschaft im viktorianischen Zeitalter. Lucy besuchte zunächst eine lokale Schule namens Tanglewood, bevor sie ihrer Schwester Edith an das Cheltenham Ladies College folgte. Und diese Schule war eine der ersten Schulen, die höhere Bildung in naturwissenschaftlichen Fächern auch für Frauen anboten. Seit 1858 wurde die Schule knapp 40 Jahre lang, wow, von einer gewissen Dorothea Beale geleitet, die sich als Mathematikerin enorm für Frauenbildung einsetzte und 1867 die berühmte John Stuart Mills Petition für die Einführung des Frauenwahlrechts mit unterzeichnete. Wow, also krass, erstmal 40 Jahre, das ist echt eine lange Zeit. Zudem gründete sie 1858 das St. Hilda's College in Cheltenham sowie 1893 die St. Hilda's Hall in Oxford. Achtung, da klingelt es vielleicht. Sollte es aber nicht mehr erleben, dass auch an der Elite-Universität Frauen zugelassen wurden. Das war nämlich erst 1920 der Fall. Dorothea Beale starb 1906.
Juti, jetzt zurück zur Lucy. Lucy Wills profitierte dank eben solcher Frauen wie Dorothy Beale von einer qualitativ hochwertigen Schulbildung, wie sie lange nur Männern vorbehalten war. Darunter beispielsweise ihrem Bruder, ja, dem älteren Bruder, der Geologie an der University of Cambridge studierte und dort eben jenes Fach später als Professor dann auch lehrte. Und Lucy konnte dank ihrer hohen Schulbildung von 1907 bis 1911 am Newnham College in Cambridge studieren. Eine der ersten Hochschulen in Großbritannien, die Frauen zuließen. Dort schloss Lucy die Fächer Botanik und Geologie 1911 mit Double First Honors ab, also zweimal Bestnote, was damals noch gar nicht so häufig vorkam. Wir sehen also, dass sie zunächst gar keine Ärztin, sondern Wissenschaftlerin wurde. Bereits im Februar 1911 starb Lucys Vater mit nur 53 Jahren, 1913 dann Schwester Edith mit nur 26 Jahren. Einige Schicksalsschläge auch in Lucys Geschichte also, wie es doch häufiger der Fall ist in einigen Frauenbiografien, die wir schon vorgestellt haben.
Ende 1913 unternahm Lucy und Mutter Gertrude eine Reise nach Ceylon, kennt man vom Ceylon-Tee vielleicht, im heutigen Sri Lanka, wo sie Freunde und Verwandte besuchten. Im Jahr darauf reiste Lucy mit ihrem jüngeren Bruder Gordon nach Südafrika, wo eine gute und lebenslange Freundin vom Newnham College, Margaret, genannt Margot, Hume Botanik lehrte. Eine Gemeinsamkeit der beiden Frauen war, dass sie sich beide für die Lehren von Sigmund Freud interessierten, weshalb Lucy auch überlegte, Psychiatrie zu studieren. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs arbeitete Lucy 1914 allerdings erstmal eine Weile als Krankenpflegerin in Südafrika und entdeckte ihr Interesse für Medizin. Dieser Karriereweg stand Frauen damals erst seit kurzem offen. Nach ihrer Rückkehr nach England schrieb sich Lucy dann im Januar 1915 in der London School of Medicine for Women und dem dazugehörigen Royal Free Hospital ein. Das war die erste Ausbildungsanstalt Großbritanniens, die weibliche Medizinerinnen ausbildete und außerdem starke Verbindung zu Indien hatte, was ja noch bis 1947 eine britische Kolonie war. 1920 war es dann soweit, Lucy erlangte im Alter von 32 Jahren ihren medizinischen Abschluss und durfte als Ärztin arbeiten.
Wahnsinn. Die Wissenschaft ließ Lucy aber nicht los, weshalb sie sich weniger der medizinischen Praxis als vielmehr der Forschung verschrieb. Lucy begann mit ihrer guten Freundin Christine Pillman im Department of Chemical Pathology, frei übersetzt etwa Institut für chemisch bedingte Krankheiten des genannten Royal Free Hospital, an der Verdauung von Frauen während der Schwangerschaft zu forschen. Jetzt kommen wir der eingangs angedeuteten Sache so langsam mal einen Schritt näher. Parallel gab es schon einige MedizinerInnen, die an dem Thema Blutarmut forschten. Dazu gehörten die Bostoner Ärzte George R. Minot und William P. Murphy, die 1926 ein viel beachtetes wissenschaftliches Papier zum Direktzusammenhang zwischen Nahrungsaufnahme und Blutarmut veröffentlichten. Und da schließt sich dann der Kreis. Die Studien zeigten, dass eine spezielle Ernährung Blutarmut vorbeugen und sie sogar heilen kann. Währenddessen wurde eine gewisse Margaret Balfour vom Hefkein-Institut in Bombay auf eine oft tödliche Form von Blutarmut bei schwangeren Frauen aufmerksam. Und jene Margaret Balfour wurde vermutlich auch über die guten englisch-indischen Beziehungen des Royal Free Hospitals auf die Arbeit von Lucy Wills aufmerksam. Diese forschte ja zur Ernährung und Verdauung schwangerer Frauen.
Margaret Balfour hatte bereits zu perniziöser Anämie, also bösartige Blutarmut, geforscht, die mit bestimmten Leberextrakten behandelt werden konnten, die Vitamin B12 enthielten. Zu den Symptomen dieser Krankheit einmal ein Zitat von Wikipedia, sorry about that. Die typischen Beschwerden sind Müdigkeit, Leistungsverminderung, Erhöhung der Herzfrequenz, Blässe und Kollapsneigung als Folge der Blutarmut. Weiter wird ein Ikterus, eine Gelbfärbung der Haut, beobachtet, eine entzündlich gerötete, glatte Zunge, Verdauungsstörungen und Bauchschmerzen. Zitat Ende. Das klingt sehr schmerzhaft. Balfour entdeckte aber eine besondere Form der Blutarmut unter schwangeren indischen Textilarbeiterinnen, die sich von der genannten perniziösen Anämie unterschied und auch deren typisches Symptom des verminderten Säuregehalts im Magensaft vermissen ließ. Lucy unternahm nun von 1928 an mehrere und längere Reisen nach Indien, um in diesem Bereich zu forschen und auch ein Heilmittel zu finden. Die neu entdeckte Form der Anämie wurde makrozytäre Anämie genannt. Zitat von Lucy selbst: Ich verbrachte viele Stunden damit, Stuhlproben anzulegen und Vidal-Tests, das sind Infektionstests, durchzuführen, um die Ursache des Durchfalls und der hohen Temperatur zu bestimmen, die so viele meiner Patienten mit ernährungsbedingter makrozytärer Anämie betrafen. Nur um festzustellen, dass die Vidal-Tests negativ waren und bei den meisten Patienten keine pathogenen Organismen nachgewiesen wurden. Zitat Ende.
Okay, das nochmal zusammengefasst für alle. Lucy hatte also zwei Dinge entdeckt. Erstens hatten die Symptome der Patientinnen offenbar nichts mit bakteriellen oder viralen Infekten zu tun. Und zweitens wurde offensichtlich, dass die Ernährung eine große Rolle spielte, zumal die Blutarmut viele Frauen unter ganz bestimmten Lebensumständen betraf. Aber was heißt denn das jetzt eigentlich, Blutarmut, also Anämie? Ja, dazu wollen wir uns einmal anschauen, was denn eigentlich Blut ist. So, Sendung mit der Maus da drin. Wer könnte das besser beschreiben als der Blutspendedienst des Roten Kreuzes? Zitat: Wissenschaftler bezeichnen Blut als flüssiges Organ. Es besteht aus A, der Blutflüssigkeit, Blutplasma, und B, den zellulären festen Bestandteilen, bedeutet Blutzellen. Zu letzteren gehören die roten Blutkörperchen, also Erythrozyten, und weißen Blutkörperchen, die Leukozyten, sowie die Blutplättchen, Thrombozyten. Blutzellen werden im Knochenmark gebildet. Jede Zelle und jedes Teilchen erfüllt im Blut notwendige Funktionen, wie zum Beispiel den Transport von Sauerstoff und Nährstoffen, die Abwehr von Krankheitserregern, die Blutgerinnung und den Wärmetransport im Körper. Zitat Ende. Bei der makrozytären Anämie in der Schwangerschaft handelt es sich um eine spezielle Form der Blutarmut, die durch einen Mangel an roten Blutkörperchen entsteht, den eben erwähnten Erythrozyten.
Und diese Erythrozyten sind nun einmal dafür zuständig, den eingeatmeten Sauerstoff in unserem ganzen Körper zu verteilen. Wenn diese nun also in nicht ausreichender Form vorhanden sind, dann führt das natürlich zu gesundheitlichen Beschwerden. Und die WHO, die World Health Organization, schätzt, dass etwa 37% aller Schwangeren weltweit von Anämie betroffen sind, die vor allem beim Kind zu Früh- und Totgeburten führen kann. Bei den schwangeren Frauen selbst kann es zu Abgeschlagenheit, Herzproblemen, Durchfall und sogar zum Tod führen. Und ein Grund für Anämie kann Eisenmangel sein, bis zu 75% aller Fälle übrigens. Den anderen Grund sollte Lucy Wills erforschen. Und zwar, zunächst machte sie Versuche mit Ratten, da sie eine Unterversorgung mit Vitamin A und C als Ursache für die Anämie vermutete. Es gelang Lucy, die Anämie in Ratten durch Fütterung mit Milch zu heilen. Doch ihre Versuche wurden durch bestimmte Läuse kontaminiert, die ebenfalls Anämie in Ratten auslösen können. Lucy ging also zu Versuchen an Affen über, denen sie ähnliche Nahrung gab, wie sie die unter einer häufigen Anämie leidenden indischen Arbeiterinnen bekam. Einigen dieser Affen gab sie gezielt Nahrungsergänzungsmittel, um so beobachten zu können, welche Nahrung einen Einfluss auf Blutarmut nehmen könnte. Jetzt haltet euch fest.
Und tatsächlich, ein Affe mit besonders böser Blutarmut reagierte enorm gut auf das durch Lucy gegebene Nahrungsergänzungsmittel. Marmite. Ich kenne es nicht, buchstabiert Marmite. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr mal in Großbritannien wart. Und das ist eine dort sehr beliebte und äußerst günstige Würzpaste der Firma Unilever, die als Brotaufstrich oder auch als würzige Basis für andere Gerichte, sowas wie na, jetzt komme ich nicht drauf. Maggi, oder was?
Nee, Maggi ist was anderes. Bouillon. Jutti. Also wie. Aha. Genau. Gemüsebrühe.
Ja, Würz. Okay. Mhm. Mhm. Basis für Marmite ist Hefeextrakt. Das kennen einige von euch vielleicht auf der Zutatenliste vieler Fertiggerichte. Denn Hefeextrakt ist ein natürlicher Geschmacksverstärker. Aber nicht nur das. Es enthält auch eine ganze Menge bestimmter Vitamine, vor allem Vitamine aus dem B-Spektrum. Es gibt nämlich nicht nur ein Vitamin B, sondern ja auch eine ganze Gruppe, von der damals nur 2 spezifische Vitamine identifiziert waren. Lucy gab 22 schwangeren Frauen Marmite zu essen und erlebte ähnliche Erfolgserlebnisse wie mit diesem einen besagten genesenen Affen. 1931 publizierte sie diese Erkenntnisse im British Medical Journal, ohne jedoch genau zu wissen, welcher Bestandteil des Marmite genau für die positiven Resultate verantwortlich war. Dieser Bestandteil wurde in der Folge The Wills Factor genannt.
Bis 1941, so ne, wurde der so genannt, Lucy arbeitete seit 1938 wieder Vollzeit am Royal Free Hospital in London, als im besagten Jahr, 1941, erstmals eine Säure aus 4 Tonnen Blattspinat gewonnen werden konnte, die sogenannte Folsäure. Kommt euch vielleicht bekannt vor, heute besser bekannt auch als Vitamin B9. Lucy hatte also bereits entdeckt, welches Vitamin Blutarmut vorbeugen kann, ohne es ganz genau bestimmen zu können. Wie wichtig diese Erkenntnis war, untersuchte der Hämatologe Victor Herbert in den 1960er Jahren in New York. Er verzichtete eine Weile auf alle Lebensmittel, die Folsäure enthielten, und entwickelte schon nach 4 Monaten eine Anämie, also eine Blutarmut. Schwangere sind eine besondere Risikogruppe für Blutarmut, denn während der Schwangerschaft wird Vitamin B9 bzw. Folsäure für die Zellteilung gebraucht, die für das Wachstum des Kindes verantwortlich ist. Deshalb ist es für Schwangere wichtig, unter Umständen deutlich mehr Folsäure zu sich zu nehmen, als sie es ohnehin schon tun. Das kann sogar bei einer geplanten Schwangerschaft schon 3 Monate vorher passieren, denn Folsäure reichert sich im Körper an und kann später abgebaut werden.
Erhöhtes Risiko besteht übrigens auch bei bestimmten Medikamenten, wie ihr bestimmt wisst, wie zum Beispiel die Antibabypille oder Alkohol und Zigarettenkonsum. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ihr alle in die Apotheke rennen und entsprechende Präparate kaufen müsst. Denn Folsäure ist auch in der Nahrung reichlich vorhanden, insbesondere in Hefe, Getreidekeimen, Kleie, also besonders Weizen, Hülsenfrüchte wie Linsen, Eigelb, Petersilie, Sonnenblumenkern, Mohnsamen, frischem Grüngemüse, Spargel, Blattspinat, Tomaten, Brombeeren und so weiter. Mhm. Das ist übrigens auch der Grund, warum Weizenmehl in Deutschland keine Folsäure zugesetzt wird. Ganz im Gegensatz zu beispielsweise in Australien. In Großbritannien gibt es ebenfalls Pläne, da wird die Anreicherung ab Ende 2026 Pflicht. Allerdings sollte man da auch ein wenig aufpassen, wir schweifen wieder einmal kurz ab, denn eine starke Überdosierung kann unter anderem einen Vitamin B12-Mangel verdecken oder auch zu einem erhöhten Tumorrisiko führen. Dabei geht es aber wirklich um enorme, richtig, richtig große Überdosierung von Tausenden von Prozent in klinischen Studien. Das sollte durch eine Aufnahme über die Nahrung eigentlich nicht passieren. Generell gilt aber auch hier, bevor ihr euch künstlich große Mengen Vitamine zuführt, sprecht mit der Ärztin oder dem Arzt eures Vertrauens. Es gibt tatsächlich auch ein zu viel.
Ganz wichtig. Doch zurück zu Lucy. Die hat in Indien natürlich nicht nur gearbeitet, sondern auch gelebt an mehreren Orten. Zwischen 1928 und 1933 hielt sich Lucy vor allem am bereits erwähnten indischen Hafkin-Institut in Bombay, heute Mumbai, auf. 1929 ging es zwischendurch ans Pasteur Institute of India in Kokonor. 1931 folgte ein Aufenthalt an einem Krankenhaus in Chennai. Zwischendurch ging sie auch immer mal wieder zurück ans Royal Free Hospital in London, wo sie 1933 wieder Vollzeit anfing. 1937, 38 ging es dann noch einmal für 10 Wochen nach Indien, bevor sie endgültig nach England zurückkehrte. Und während ihrer Zeit in Indien pflegte sie gute Kontakte zu den britischen Gouverneuren wie Sir Leslie Wilson, Sir Frederick Sykes oder Sir Charles Todhunter. Nun war Lucy also zurück in England, wo sie mit ihrer guten Freundin Margaret Hume unter anderem ein Cottage in Surrey unterhielt, wo beide ihre botanischen Fähigkeiten zum Ausdruck bringen konnten.
Mhm. Hauptinhalt ihres Privatlebens waren dann auch lebenslange Freundschaften wie eben jene zu Margaret Hume oder auch zu Christine und Ulysses Williams oder der Gräfin Kate Lucan. Denn Lucy blieb zeitlebens unverheiratet und kinderlos, ging neben ihren Freundschaften auch weiter in ihrer Arbeit auf, die sie bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 1947 weiter am Royal Free Hospital betrieb. Darunter auch als Pathologin im Emergency Medical Service während des Zweiten Weltkriegs. 1944 wurde das Krankenhaus von einer V1-Bombe getroffen, was einige Todesopfer forderte. Lucy war inzwischen die führende Pathologin des Krankenhauses und gründete auch die Abteilung für Hämatologie. Nach ihrer Pensionierung gab Lucy ihre Arbeit aber nicht auf, sondern reiste um die ganze Welt, zum Beispiel nach Jamaika, erneut Südafrika oder auf die Fidschi-Inseln, wo sie 1950 gemeinsam mit der neuseeländischen Ärztin Dr. Muriel Bell für die erste multiethnische Ernährungsstudie von Frauen und Kindern verantwortlich zeichnete. In dieser Studie machten beide Frauen wohl auch ein paar fehlerhafte Annahmen, sorgten aber gleichzeitig für die Einführung von kostenlosen Eisentabletten für Schwangere mit Blutarmut sowie von vorbeugenden Ernährungsprogrammen in Schulen und medizinischen Einrichtungen.
In ihren letzten Jahren war Lucy dann auch politisch aktiv, und zwar für die Labour-Partei im Londoner Stadtteil Chelsea, wo die erwähnte Gräfin Kate Lucan eine enge Weggefährtin und, genau wie Lucy selbst, Stadträtin war. Auf der Seite inverse.com wird Lucy als lebenslange Verfechterin für soziale Belange beschrieben, die eine starke Anti-Establishment-Überzeugung in sich trug und nicht zuletzt zeitlebens auf ein Auto verzichtete, da ihr Umweltbelange ebenso am Herzen lagen. Punkt. Sie war überzeugte Radfahrerin. Zitat ihrer Studentin Dr. Daphne Rowe: Ich sehe sie mit dem Fahrrad am Royal Free Hospital ankommen, mit Handschuhen, die an den Lenker befestigt waren, während die anderen Ärzte in großen Autos vorfuhren. Stellen Sie sich eine Frau vor, die von Natur aus aristokratisch, aber anti-Establishment war. Sie war stets kritisch gegenüber den konservativen wissenschaftlichen und medizinischen Ausschüssen, in denen sie tätig war und unterhielt uns als Studenten und Mitarbeiter in der Abteilung mit ihren neuesten Debatten. Viel mehr wissen wir über die politischen Aktivitäten allerdings nicht, verzeiht es uns, aber das gibt einen kleinen Einblick, denke ich mal.
Genau. Ausnahmsweise haben wir auch mal keine Ansammlung von Preisen, die Lucy gewonnen haben könnte, weil wir da leider von keinem wissen. Irgendwie unglaublich, aber ja gut. Dennoch gilt sie der Öffentlichkeit als die Frau, die weltweit vielen Menschen durch ihre Arbeit die Gesundheit, den Kinderwunsch und auch das Leben gerettet hat. Lucy Wills starb am 26. April 1964. Ihr wichtigster Nachruf erschien im British Medical Journal und lautete, jetzt folgt ein längeres Zitat, das wir uns aufteilen, Zitat, die Exzellenz ihrer Arbeit zur tropischen megaloblastären Anämie wurde von Ernährungswissenschaftlern und Hämatologen schon lange anerkannt. Jeder Medizinstudent hat von ihrer Heilung dieser Krankheit durch die Entdeckung des Wills-Faktors in Hefeextrakt gehört, die den Weg für die spätere Forschung an Folsäure ebnete. Es war eine jener einfachen, aber bedeutenden Beobachtungen, die als Meilensteine in der Geschichte und Behandlung ernährungsbedingter Anämien gelten.
Selbst in ihren 70ern war Lucy Wills eine unermüdliche Arbeiterin und durch ihr Vorbild fanden sich andere plötzlich dazu angespornt, härter zu arbeiten, als sie es für möglich gehalten hätten. Obwohl sie gegenüber Faulheit und unausgereiften Meinungen ungeduldig war, zeigte sie Mitgefühl für andere menschliche Schwächen. Sie hatte starke Überzeugungen in sozialen Fragen und vertrat diese konsequent als Stadträtin in Chelsea, während des letzten Jahrzehnts ihres Lebens.
Ihre Interessen waren breit gefächert. Sie liebte Bücher, Gärten, Musik und das Theater und genoss das Leben stets mit scharfem Verstand und Humor. Ihre Großzügigkeit und ihre edle Gesinnung, verbunden mit außergewöhnlicher Begabung und Entschlossenheit, machten sie zu einer geschätzten Freundin all jener, die mit ihr arbeiteten und brachten ihr tiefen Respekt und aufrichtige Zuneigung ein. Zitat Ende.
So nämlich. Also unsere Zuneigung hat sie auf jeden Fall schon mal. Das war, wie ich finde, so eine reichhaltige Folge, gespickt mit zum Teil auch unnützem Seitenwissen. Aber was das Blut angeht und Hämatologie und auch Fachbegriffe, seht's uns nach und schaut gerne da nochmal weiter oder recherchiert auch weiter, weil da steckte so viel drin. Das wusste ich auch nicht, dass Lucy Wills dafür verantwortlich ist, weil das hört man ja auch immer wieder, ne? Die Folsäure, wer schwanger will, werden will, der muss sich darum kümmern. Krass, genügend total Folsäure, toll. Genau. Auf jeden Fall, ja.
Absolut. Ja, und natürlich, auch wenn ich Rollvenen habe, trotzdem der kleine Aufruf, der Appell an euch, Blut zu spenden. Mhm. Denn Blut wird ja auch immer gebraucht. Ja.
Und wenn ihr null, Blutgruppe 0 seid wie ich, dann ist das natürlich nochmal doppelt super. Wir packen euch jetzt auch mal den Link zum Blutspendedienst des Roten Kreuzes erstmal für Hamburg ein. Aber es gibt natürlich auch, gibt es bestimmt auch in jeder größeren oder auch kleineren Stadt bei euch in der Nähe.
Ja. Im Zweifel auch sonst die Hausarztpraxis fragen, ne? So, und nun der obligatorische Hinweis, abonniert unseren Podcast, teilt diese Folge mit euren Freunden. Wenn ihr uns nicht mögt, teilt das mit euren Feinden.
Lasst ein paar Sterne oder Herzen da und wir hören uns spätestens in 2 Wochen wieder, wenn Kim und ich eine Soldatin bei uns begrüßen dürfen. Seid gespannt und bis dahin bleibt gesund und munter. Alles Liebe.
Alles Liebe.
Tschüss.